BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Das Bayerische kann unter Umständen arg derb daherkommen. Grobe Ausdrücke lassen dann eventuell auch den Sprecher oder die Sprecherin des bayerischen Dialekts grob und abweisend wirken. Und verstärkt werden mag der Eindruck von der skurrilen oder von skurrilen Formen des Humors. Der Professor Emeritus Klaus Grubmüller ist davon überzeugt, dass diese raue Fassade nur die kulturellen und emotionalen Hintergründe der bayerischen Lebensweise verdeckt. Darüber reden wir in den kommenden 2 Stunden. Ich freue mich, dass er heute bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen, Klaus Grubmüller.
Dankeschön, bin gerne hier. Es ist eine schöne Sendung.
Sie haben ein neues Buch geschrieben. Sie haben ja schon vor 2 Jahren im Volk Verlag ein Buch herausgebracht, das heißt Gutes Bayerisch, die Grundelemente der bayerischen Grammatik. Und jetzt haben Sie sozusagen Bayern mit Sprache und Mentalität nochmal in Angriff genommen.
Ja, es ist bei dem ersten Buch ist einiges liegen geblieben, ist mir vieles aufgefallen, was da nicht zur Sprache kam. Und vor allem eben die Verbindung von Sprache und Mentalität, also was hat der Charakter des Bayern mit seiner Art zu reden zu tun, kann man da Rückschlüsse draus schließen. Da ist mir einiges aufgefallen, was ich auch lieb gewonnen habe, und das habe ich dann versucht nochmal zu formulieren.
Das sagt einer, der insofern, finde ich, auch einen bemerkenswerten Blick auf die Heimat haben kann, weil er lange der Heimat fern war. Wenn wir das gleich mal vorausschicken, Sie sind Jahrgang 1938 geboren in München, haben dann die Professorenlaufbahn eingeschlagen, da kommen wir gleich noch drauf, und waren dann ja 30 Jahre weg.
Ja, ich war 30 Jahre im Norden. Dort sieht man das nicht so. Also wenn ich in Münster davon gesprochen habe, dass wir in Norddeutschland sind, dann gab es große Proteste, das ist Mitteldeutschland. Der Norden ist ganz woanders, der beginnt irgendwo bei Flensburg. Für mich war das natürlich eine nördliche Gegend, ganz klar. Und ich bin da hingekommen, weil sich da berufliche Chancen eröffnet haben. Und gerade Münster ist ja eine sehr selbstbewusste und auch eigengeprägte Stadt. Göttingen hat eine sehr traditionsreiche Universität. Also das war sehr attraktiv. Und weil ich da beruflich engagiert war, hat mir Bayern eigentlich gar nicht gefehlt. Mhm. Als ich dann emeritiert war, im Beruf nicht mehr so gefordert und öfter in München war, kam das Gefühl auf, da möchte ich eigentlich wieder hin zurück. Da möchte ich leben, und das hat sich sehr bewährt.
Das ist jetzt wie lange her?
Das ist jetzt 11 Jahre her.
Und was sich in dieser Zeit alles ergeben hat, sozusagen in Norddeutschland, nennen wir es hier so, was sich auch in der Kindheit und Jugend des Klaus Grubmüller zugetragen hat, der in ein München erlebt hat, das nur ein Kriegsmünchen war und dann ein kriegszerstörtes München, das erfahren wir in der ersten Stunde, und dann schauen wir, wie es ihn genau nach Münster und Göttingen verschlagen hat. Der Buchautor Klaus Grubmüller ist bei uns zu Gast. Bevor er sich dem Bayerischen in dieser Form, wie zuletzt gekannt beim Volk Verlag mit 2 Büchern, dem Bayerischen gewidmet hat, war Klaus Grubmüller im Norden, wie wir vorhin schon angerissen haben. Er war von 1977 bis 1991 Professor für deutsche Philologie an der Universität Münster. Und dann von 1991 bis 2006 Professor für deutsche Philologie an der Georg-August-Universität in Göttingen. Herr Grubmüller, gebürtig sind Sie aber ein Münchner, 18. August 1938.
Ja, ich bin in München geboren, im sogenannten Musikerviertel. in der Mozartstraße, ganz nah an der Theresienwiese und dann dort auch bis zu meinem 16. Lebensjahr aufgewachsen.
Mhm. Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, dann ist es nach Milbertshofen gegangen. Weshalb?
Meine Eltern haben die Gelegenheit gehabt, dort ein Reihenhaus zu erwerben. Und das war wichtig für die Familie und auch für den sozialen Aufstieg ein bisschen.
Nehmen Sie uns doch ein bisschen mit in diese Münchner Kindheit, die ja, sage ich jetzt als so Spätgeborener, Jahrgang 67, da trennen uns ja einiges. Also meine Eltern waren auch Mama 37 und Papa 29er. Mhm. Wenn ich mir das vorstelle, oder auch wenn man die Bilder sieht, das Kriegsmünchen, das kriegsgeschädigte München, dann auch die Nachkriegsjahre. Was ist Ihnen da Erinnerung, was beschreiben Sie aus dieser Kindheit?
Also im Rückblick wundere ich mich vor allem darüber, dass ich das Gefühl habe, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Vom Krieg habe ich nicht sehr viel mitgekriegt. Ich kann mich an einige Bombennächte im Keller erinnern. Das hat sich eingeprägt mit dem schönen Spruch eines Mitbewohners: Jeder legt noch schnell ein Ei und dann kommt der Tod herbei. Im Bombenhagel sozusagen. Ein bisschen sarkastisch. Und sonst habe ich vom Krieg nicht sehr viel mitgekriegt, weil ich von meinen Eltern dann, muss 1943 gewesen sein ungefähr, zu den Großeltern nach Oberammergau gebracht worden bin. Und da hat man vom Krieg nicht sehr viel mitgekriegt. Man hat dann den Einmarsch der Amerikaner mitgekriegt, die... kann ich mich schon erinnern, weil das so grotesk war, mit ihren Panzern durch die engen Gassen gefahren sind, um die letzten Partisanen aufzuspüren. Ganz absurd, um unseren Hühnerstall rum. Und mit einer gewissen Schadenfreude haben wir mitgekriegt, wie ein Panzer im Mühlbach versunken ist, weil die Brücke nicht gehalten hat. Also nichts Bedrohliches, eher ja, seltsame Ereignisse, die der kleine Bub sozusagen wahrgenommen hat und sich gedacht hat, so ist es halt.
Die Schulzeit dann natürlich in München verbracht und da sind wir ja in dem schwer beschädigten, zerstörten München. Welche Eindrücke haben Sie da davon noch?
Unser Haus, das ist ein großes, repräsentatives Haus gewesen am Beethovenplatz. Das war nur noch zur Hälfte da. Die zweite Hälfte war weggebombt. Und rundum waren halt nur Ruinen. Ich erinnere mich an die Lessingstraße, in der auch sehr repräsentative Häuser standen. Da stand kein Haus mehr. Das waren Ruinen. Unser Nachbarhaus war auch völlig weg. Da lagen halt die Trümmer rum und die Keller waren weitgehend noch erhalten und da haben wir gespielt. Haben wir nicht dürfen, hat auch in der weiteren Umgebung immer wieder Unfälle gegeben, aber uns ist nichts passiert und ich habe das Gefühl, ich habe es gut gehabt da. Aber die Stadt, also Trümmerfrauen, waren allgegenwärtig, natürlich. Die haben gearbeitet und Steine geklopft. Und dann gab es in München noch eine Bockerlbahn. Also lagen überall Gleise für so kleine Loren, wie man es im Bergbau hat. Und die waren dazu da, den Schutt irgendwie nach draußen zu transportieren. Das waren die eigentlich prägenden Dinge.
Wissen Sie noch, was das mit den Eltern gemacht hat? Sie sind ein Einzelkind und welchem Beruf sind die Eltern nachgegangen? Also, oder nach dem Krieg dann jedenfalls?
Ja, meine Mutter war in diesem herrschaftlichen Haus sowas wie die Hausmeisterin. da hat sich nicht viel verändert. Und mein Vater, das war schwieriger, der war gelernter Kupferschmied und war dann in der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren arbeitslos und hat dann als Straßenbahnfahrer gearbeitet. Für den hat sich auch nicht viel verändert. Der ist früh gestorben, weil er Herzprobleme hatte. Aber seinen Beruf hat er so ausgeübt wie vorher auch. Da hat sich wenig getan.
Sobald dann die Straßenbahn, die Tram hat wieder fahren können in der Nachkriegszeit.
Ja. Das war aber relativ schnell. Also man muss dazu sagen, mein Vater ist erst 46 aus der Gefangenschaft zurückgekommen. Der hat also die erste Zeit gar nicht erlebt. Und dann hat er relativ bald wieder in seinem Beruf arbeiten können.
Sie hören Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Als Professor für Literatur des Mittelalters und der deutschen Sprache hat es Klaus Grubmüller aus Bayern weggezogen an die Universitäten Münster und Göttingen. Nach seiner Emeritierung ist er zurückgekommen nach Oberbayern und jetzt hat er Zeit, sich ausführlich mit dem Bayerischen zu beschäftigen. Das hat er mittlerweile mit 2 Büchern getan. Und damit beschäftigen wir uns auch in diesem Ratsch, aber vorher beschäftigen wir uns noch ein bisschen mit dem Lebenslauf von Klaus Grubmüller. Da kriegen wir Einblicke in seine Kindheit und jetzt werfen wir einen Blick in die Schulzeit.
Ja, ich bin da in die damalige Volksschule an der Schwandaler Straße gekommen. Ich wundere mich auch darüber. Ich bin durch das zerstörte München als Kind gelaufen. Kein Mensch hat sich um den kleinen Buben gekümmert, das war ganz klar. Wir sind alle allein in die Schule gegangen. Ganz ordentliches Stück Weg. Bei der Paulskirche ist die Schule gewesen und das war unspektakulär. Bis meine Lehrer damals dann den Eltern gesagt haben, der Bub, der sollte auf eine höhere Schule gehen. Und meine Mutter war dafür sehr empfänglich. Mein Vater war sehr skeptisch. Der hat zur Mama gesagt, du spinnst, das ist nichts für uns.
So gleich? Weil das geht zu, ich kenne so einen Spruch, je studierter, je verwirrter oder irgendwie sowas.
Nein, das war einfach, das war nichts für uns.
Lieber handwerklich was machen.
Ja, unbedingt. Aber die Mutter hat sich durchgesetzt. Die Frauen setzen sich ja meistens durch. Und dann bin ich auf die Ludwigs-Oberrealschule gekommen. Das hängt auch mit dieser Einschätzung zusammen. Direkt neben unserem Haus, wo wir gewohnt haben, am Kaiser-Ludwig-Platz, war das Theresien-Gymnasium. Das war humanistisches Gymnasium. Und das war dann auch zu anspruchsvoll. Haben die beiden gemeint, lieber was Einfacheres, mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Oberrealschule. Die war aber glücklicherweise damals im Theresien-Gymnasium einquartiert. Das eigene Schulgebäude in der Damenstiftstraße war total kaputt, ist auch nie wieder hergestellt worden. Und dann bin ich also zwar in der Nachbarschaft ins Gymnasium gegangen, aber eben in die einfachere Version. Es war aber nur eine Klasse, waren wir da. Und dann ist die Schule ins Wittelsbacher Gymnasium umquartiert worden, beim Zirkus Krone. Und ich hätte da nicht bleiben müssen, das war ein ziemlich langer Fußweg. Aber hat mir nichts ausgemacht und ich bin dann bis zum Abitur im Gebäude des Wittelsbacher Gymnasiums in die Ludwigs-Oberrealschule gekommen. Und dann gab es nach dem Abitur sehr schnell eine Reform. Dann wurden die höheren Schulen Gymnasien, auch die naturwissenschaftlichen. Das ist jetzt das Erasmus-Grasser-Gymnasium in der Fürstenriederstraße. Aber da habe ich nur mal ein Praktikum gemacht. In die Schule bin ich dann nicht mehr gegangen. Zur Grundsteinlegung haben wir noch ein Gag aufgeführt, da waren irgendwelche Minister. Wir sind aber ein bisschen früher da gewesen mit Frack und Zylinder und haben einen Ziegelstein in der Aktentaschen dabei gehabt und haben den festlich dort gelegt, bevor die eigentliche Feier losgegangen ist.
Da reden wir von einer Zeit von 1955, 56
ja,
oder so?
Also Abitur habe ich 58 gemacht.
58, mhm. Ja. Finde ich ja ganz spannend, weil die sagen, im Wittelsbacher Gymnasium ein Quartier so weit, so gesehen, gar nicht weit weg von dem, wie wir jetzt unseren Ratsch führen. Das sind ja bloß ein paar hundert Meter.
Ja, das ist ganz nah hier. Und hat einen großen Vorteil gehabt, zwei Wochen im Jahr, mein Schulweg ist über die Theresienwiese gegangen und da habe ich natürlich im September, Oktober immer auch das Oktoberfest miterlebt. Da bin ich zwar, also in der Früh war da ja nichts los, ich war pünktlich in der Schule, aber daheim war ich meistens ziemlich spät.
Wie hat sich das entwickelt, dass Ihr Interesse dann bei der Germanistik und bei der Altphilologie landet? Sie haben ja dann auch Latein studiert. Wie ging der Weg dahin?
Also, wie es zu Latein ging, weiß ich gar nicht mehr. Für die Germanistik und überhaupt für vieles in dem frühen Leben entscheidend war ein Lehrer, der die ganze Klasse geprägt hat. Also es leben nicht mehr so sehr viele von meinen Klassenkameraden, aber wenn man sich trifft, dann kommt die Rede sehr schnell auf diesen Lehrer, der eindrucksvoll war. Der war Deutschlehrer, das war aber nicht das Entscheidende. Das war ein großer Demokrat. Und der hatte die wichtige Einsicht, dass Demokratie bloß funktioniert, wenn man ein gebildetes Volk hat. Und hat sich deswegen in der Volkshochschulbewegung engagiert, hat neben seinem Job als Lehrer, war Vorsitzender des Bayerischen Volkshochschulverbandes und später auch des Deutschen Volkshochschulverbandes in irgendeiner Funktion und hat uns sehr, sehr eindrücklich demokratisch erzogen. Also wir haben viele Diskussionen, Themendiskussionen geführt und gelernt zu diskutieren, gelernt, andere Meinungen zu respektieren, gelernt, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Und das hat uns alle sehr geprägt.
Das hört man ja oft, dass, und das ist immer wieder beeindruckend, dass einzelne Persönlichkeiten solche nachhaltigen Wirkungen haben auf Schüler oder vielleicht auch Studenten oder auch sonst jemanden auf seinem Lebensweg treffen.
Bezeichnend war, dass aus unserer Klasse, ich glaube, fünf Mitschüler mit Germanistik angefangen haben. Die meisten haben dann relativ schnell hingeschmissen. Die meisten sind dann Juristen geworden. Aber der erste Impuls ging schon auf Literatur, sagen wir mal.
Der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit einem Bayern, der in München und Oberammergau aufgewachsen ist, in München zur Schule gegangen ist, den es dann 30 Jahre in die Ferne gezogen hat an Universitäten in Münster und Göttingen und der seit vielen Jahren wieder in der bayerischen Heimat angekommen ist und sich da sehr um die bayerische Mentalität und die bayerische Sprache bemüht und interessiert ist. Und er natürlich mit seinem akademischen, universitären Hintergrund da ein profundes Wissen mitbringt, um sich mit Sprache an sich zu beschäftigen, wenn ich das mal so sagen darf, Herr Grubmüller. Klaus Grubmüller ist dann nach dem Abitur 1958, hat er sich für die akademische Laufbahn entschieden und ist bei der Germanistik und bei der Altphilologie gelandet.
Ja, das lag nahe sozusagen. Ich glaube, das ist bei vielen der Fall nach dem Abitur. Damals jedenfalls kannte man ja außer der Schule, dem schulischen Lebensraum, noch nicht so sehr viel. Und ich habe mir nicht vorstellen können, wie ich zum Beispiel als Chemiker dann arbeiten würde. Das hätte mich interessiert, aber ich habe nicht gewusst, wie das weitergeht. Und in der Schule weiß man, wie es läuft. Und deswegen wollte ich, ja, ich wollte nicht unbedingt Lehrer werden, aber das war das vorgegebene Ziel. Aber die Liebe galt eigentlich dem Fach, der Literatur insgesamt. Und die Altphilologie als Basis des Ganzen war irgendwie auch selbstverständlich.
Mhm. Das finde ich aber trotzdem interessant, dass Sie sagen, es hat nicht eine spezielle Berufsrichtung gegeben, die Sie geleitet hat, sondern tatsächlich die Liebe und das Interesse zum Fach.
Ja, 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 das war auch so. Und ich bin auch zur Medievistik dann an der Uni eher zufällig gekommen. Da war einfach der interessanteste Professor. Ich hatte keine Vorstellung von dem, was mittelalterliche Literatur ist. Aber ich war fasziniert davon, wie Hugo Kuhn und mein Lehrer Hans Fromm, wie die eine eigentlich uns ganz fremde Art von Literatur erschlossen haben. Das war auch theoretisch anspruchsvoller jedenfalls als manche Neugermanisten, die dann bloß Romane nacherzählt haben. Und so bin ich zur Medievistik gekommen und im Lateinischen lief es eher ein bisschen konventioneller, aber das hat auch Spaß gemacht. Ist ja auch eine fremdere Art von Literatur, sehr viel objektiver als die sehr subjektiv romantische Zugangsweise für die zur neueren Literatur. Mhm.
Das Ganze hat stattgefunden hier in München an der Ludwig-Maximilians-Universität.
Ja, war hier in der Ludwigstraße und da wurde ich dann relativ schnell Assistent. Und mein Doktorthema ist auch zufällig entstanden. Also mein Chef Hans Fromm hat unbekannte Bibliotheken erschlossen mit uns. Und unter anderem die damals noch gänzlich unkatalogisierten Handschriften der Universitätsbibliothek in München. Und da sind wir auf mittelalterliche Wörterbücher gestoßen. Das war eigentlich im wissenschaftlichen Bewusstsein gar nicht vorhanden. Das sind kleine oder auch ziemlich große Werke, in denen die lateinischen Wörter deutsch übersetzt werden. Schon im 15. Jahrhundert, 14. Jahrhundert gibt es da einiges. Und das hat uns interessiert. Ich habe angefangen damit, eine Staatsexamensarbeit darüber zu schreiben. Das war aber ein unermesslicher Schatz. In jeder Bibliothek, in die man gekommen ist, gab es da 5, 6 Exemplare von dem Werk, mit dem ich mich beschäftigt habe. Habe ich 250 Handschriften ungefähr aufgetan. Und ja, das hat mir eine gewisse Routine und einen gewissen Namen gemacht und hat auch Spaß gemacht, so gänzlich im Neuland sich zu bewegen.
Und da hat sich dann, kommt mir aber vor, schon der akademische Werdegang abgezeichnet, dass es in die universitäre Richtung für Sie selber weitergehen soll. Also sprich, vielleicht selber als Dozent mal zu einer Position zu kommen.
Ja, das geht halt alles schrittweise. Der entscheidende Schritt war, glaube ich, wie ich meinem Chef sozusagen die ersten Ausarbeitungen für diese Staatsexamensarbeit gezeigt habe. Da hatte ich vor, Staatsexamen für den Lehrerberuf zu machen. Und der sagte dann, es sind ja schon so weit, da machen wir gleich eine Dissertation draus. Und war riskant. Die akademische Laufbahn ist keine sichere Karriere, da kann viel dazwischen kommen. Ich hatte da schon Familie, wäre auf der Lehrerschiene sehr viel verantwortungsvoller mit der Familie umgegangen. Das wäre eine sichere Geschichte gewesen. Aber es hat mir Spaß gemacht, weiter wissenschaftlich zu arbeiten. Hab's riskiert und das hat geklappt.
Wenn wir da schnell einen Exkurs machen, Sie haben 4 Kinder. Ja. Wie alt sind die mittlerweile?
Oh, die einen gehen schon bald in Rente. Also der Älteste wird nächstes Jahr 60 und die Jüngste ist gerade 18. Mhm, mh, mh. Also ich war da auch fleißig.
Jetzt, wenn wir hier den Werdegang weitermachen, die Habilitation, ja, dass ich es rausbringe, war dann 1974, war das eine Fortführung der Dissertation oder ein neues Thema?
Nein, das war ein ganz neues Thema. Da ging es, das haben wir auch irgendwie zufällig gefunden, um die Tierfabel. Tierfabeln sind im Griechischen entstanden, sind im Lateinischen weiterverbreitet worden, sind eine sehr beliebte Gattung gewesen, auch weil sie ganz früh Schulunterrichtsstoff geworden sind. Bloß über die deutsche mittelalterliche Tierfabel wusste man noch nichts. Und das habe ich mir zunutze gemacht und habe darüber meine Habilschrift geschrieben.
Das ist, wenn ich es richtig weiß, die Voraussetzung, um einen Ruf als Professor zu kriegen an eine Uni.
Grundsätzlich ja. Das ist dann ein bisschen aufgeweicht worden. Aber im Prinzip ist es immer noch so.
Und der Ruf kam dann 1977. Wie geht das vonstatten? Bewirbt man sich oder ereilt einen das? Und es ist eine große Ehre, wenn aus ganz Deutschland Anfragen kommen, mögen Sie nicht bei uns zum Lehrstuhl kommen?
Also das war bis kurz vor meiner Habilitation, war das so, dass man da gefragt wurde, bei mir nicht mehr. Das fiel dann so in die Folgen der 68er Jahre, wo alles ein bisschen durchsichtiger werden sollte, transparenter. Seitdem werden Professorenstellen in der Regel ausgeschrieben, man bewirbt sich und die entsprechende Universität wählt dann den aus, der am besten dahin passt oder der der Beste ist. Meistens muss man dann da auch sich vorstellen mit dem wissenschaftlichen Vortrag und dann wird entschieden.
Das Ganze war dann 1977, da ging es dann nach Münster. Ihre akademische Laufbahn als Lehrender, als Professor, nehmen wir nach der nächsten Musik gleich ein bisschen in den Blick. Und da lassen wir uns auch noch ein bisschen erklären, was denn genau Medievistik ist, die Literatur des Mittelalters. Mhm. Weil für viele Leute ist es vielleicht nicht ganz so geläufig, die jetzt zwar vielleicht noch irgendwoher den Namen Walter von der Vogelweide kennen, aber wie genau die geschrieben haben oder was sie kennzeichnet, da müssen wir ein Wort drüber verlieren. Gern. Bei uns zu Gast der Buchautor Klaus Grubmüller, der 2 Bücher über bayerische Sprache, bayerische Mentalität verfasst hat. Jüngst ist eins erschienen, das wird die nächste Stunde einnehmen. Aber wir haben ja jetzt die Gelegenheit genutzt, ein bisschen die Vita, den Lebenslauf des Klaus Grubmüller zu beleuchten. Und da nimmt er uns jetzt mit und zeigt uns ein bisschen, was ihn sein Leben lang fasziniert hat als Professor für deutsche Philologie, zum Beispiel an der Westfalen-Wilhelms-Universität in Münster. Von 77 bis 91 war das. Und dann von 91 noch bis zur Emeritierung Professor für deutsche Philologie an der Georg-August-Universität Göttingen. Und da als Forschungsschwerpunkt die Medievistik, die Literatur des Mittelalters. Was kann einen da so faszinieren? Wie gehen Sie ran? Vorlesung, Seminare, praktische Arbeit, was passiert da alles?
Also der Schwerpunkt sind schon die Vorlesungen. Die waren bei den Studenten prinzipiell eigentlich immer ein bisschen mit Skepsis betrachtet, also nicht meine, sondern der Typ Vorlesung überhaupt. weil man da sozusagen beschallt wird. Für den Vorlesenden sind die Typen auch unterschiedlich, aber für mich war das wichtig, weil man da Gedankengänge, historische Abläufe, Interpretationen im Zusammenhang vortragen konnte. Und ich habe immer gesagt, hört euch das an, dann lernt ihr, wie man wissenschaftlich denken und argumentieren muss. Im Seminar, den Studenten meistens viel lieber, kommt man nicht so weit, größere Bögen zu spannen. Da wird kleinteiliger gearbeitet. Studenten wollten gerne immer diskutieren, aber man muss halt erst Material haben, um diskutieren zu können. Und der Gegenstand ist die Literatur des Mittelalters zwischen 800 circa und 1500 oder 1600. Das ist eine lange Zeit, das sind 7 Jahrhunderte.
Wie definiert man das? Warum definiert man das so?
Das ist sehr abhängig vom Geschmack. Also der Anfang ist klar, so um 800 entstehen die ersten Texte in deutscher Sprache. Vorher gibt es eine deutsche Literatur nicht. Und um 1500, das Wirken Luthers hat da eine gewisse, setzt eine gewisse Grenze durch die Bibelübersetzung wird die Sprache schon ein bisschen, das Deutsche, stärker verbreitet und eher literaturförmig. Man könnte aber auch ganz andere Grenzen setzen. Also man kann das Mittelalter, wenn man so will, bis über die Barockzeit raus definieren, eben mit der Rationalität, der einbrechenden Rationalität wird anders argumentiert und entsteht auch eine subjektivere Art von Literatur. Und das Interessante daran ist für mich, wie unter völlig anderen Voraussetzungen Literatur entsteht. Also von der Goethezeit an ist es selbstverständlich, Deutsch zu schreiben. Bis zu Luther ist Deutsch eher eine Nebensprache. Das ist die ganze wichtige Literatur, die prägende Literatur ist Lateinisch. Und gelegentlich aus bestimmten Anlässen zweigt da irgendeine Textart ins Deutsche ab. Aber das sind aufs Ganze gesehen eher die weniger gewichtigen, massenmäßig, quantitätsmäßig weniger gewichtigen Texte. Und spannend ist zu fragen, warum wird jetzt dieser Text gerade Deutsch geschrieben? Da muss es immer bestimmte einzelne Anlässe geben. Also Nibelungenlied ist eines der berühmtesten Denkmäler, hat damit zu tun, dass die ganze Vorgeschichte volkssprachlich, also deutsch ist. Die ganze Heldensage ist deutsch und nicht lateinisch.
Und wie das Mittelhochdeutsche im Bayerischen gelandet ist oder umgekehrt aus dem Mittelhochdeutschen bayerisch geworden ist, das erfahren wir in der nächsten Stunde. Und dann kriegen wir auch Einblicke und Kostproben von Ihrem neuen Buch. Ich freue mich, dass Sie da sind. Klaus Gruppmüller.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute bei uns im Studio Klaus Grubmüller. Als Professor für Literatur des Mittelalters und der deutschen Sprache hat es ihn aus Bayern weggezogen an die Universitäten Münster und Göttingen. Insgesamt war er, 30 Jahre weg, kann man sagen. Und nach seiner Emeritierung ist er zurückgekommen nach Oberbayern und er beschäftigt sich jetzt ausführlich mit dem Bayerischen. Ein neues Buch ist herausgekommen, erschienen beim Volk Verlag. Bayerisch gerät, Bayerisch gelebt, Herr Grubmüller.
Ja, das ist ein kleines Büchel. im Untertitel kurz charakterisiert, über bayerische Gelassenheit, Stubenmusi, die doppelte Verneinung und andere Raritäten.
Und dann heißt es auch noch, die Hintergründe der bayerischen Sprache und Mentalität locker und leicht erklärt.
Ja, das ist natürlich das Ziel, dass das nicht eine dumpfe und langweilige Geschichte ist, sondern dass man da seinen Spaß dran haben kann.
Und was das Bayerische mit Mittelhochdeutsch zu tun hat mit ihrer langjährigen beruflichen Beschäftigung, das erfahren wir auch in dieser Stunde. Der Vormittagsratsch, habe ich die Ehre, auf BR Heimat. Das neue Buch von Klaus Grubmüller heißt Bayerisch geredt, Bayerisch gelebt. Es wird beleuchtet, die bayerische Sprache und die bayerische Mentalität. Herr Grubmüller, klären wir nochmal, was aber auch das Mittelhochdeutsche, Ihre langjährige Berufstätigkeit, die Beschäftigung mit Sprache und Literatur des Mittelalters mit dem Bayerischen zu tun hat. Oder vielleicht überhaupt mit deutschen Mundarten, wenn man das so sagen kann?
Ja, es ist ja Banalität. Sprachen entwickeln sich weiter. Und das Mittelhochdeutsche hat sich in den verschiedenen deutschen Dialekten halt unterschiedlich weiterentwickelt. Bestimmte Elemente sind erhalten, bestimmte nicht. Und im Bayerischen ist es etwa so, dass die mittelhochdeutschen Diphthonge, also Doppellaute, Doppelvokale, erhalten geblieben sind. Also zum Beispiel gut heißt es im Mittelhochdeutschen und gut ist im Bayerischen so geblieben. Im Hochdeutschen, in diesem Fall aus dem Mitteldeutschen, Thüringischen, entstanden, ist aus gut gut geworden. Das ist aber auch eine, bloß zunächst eine regionale Variante, die das Hochdeutsche sozusagen da ausgesucht hat für seinen Vokalschatz.
Von mir als Allgäuer kurzer Schwenk, wie ordnen Sie dazu das Alemannische ein? Oder wie muss man das einordnen?
Das Alemannische hat im Vokalismus, in Vokalen, am meisten eigentlich vom Mittelhochdeutschen bewahrt. Fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, aber das ist am nächsten dran. Deswegen kommt auch die von manchen volkstümlich vertretene Rede, wenn es Luther nicht gegeben hätte, dann würden wir jetzt alle Schweizerdeutsch reden, weil sich dann das Mittelhochdeutsche nicht verändert hätte, sozusagen.
Dann würden wir noch so schreiben wie Hartmann von Aue oder Walter von der Vogelweide.
Ja, ja, ungefähr so. Ja, ja. Aber das stimmt nicht. Das Hochdeutsche ist eine Mischung aus den verschiedensten deutschen Dialekten. Das eine wird hier bezogen, das andere von da. Mhm. Im Bayerischen ist schon ziemlich konservativ. Das Kapitel in meinem Buch über die doppelte Verneinung zeigt das auch. Also das haben wir nun nie nicht gemacht, gilt ja als primitiv. So redet man nicht, denn nie nicht, das ist Verneinung plus Verneinung, also Minus mal Minus, und das gäbe dann Plus. Und das hieße dann, wenn man logisch oder mathematisch denkt, das haben wir immer gemacht. Stimmt aber nicht. Und so ist es im Mittelhochdeutschen immer schon gewesen. Also da kann man zum Beispiel sagen, welch Herre niemand nicht versaget, ein Herr, der niemandem etwas versagt. Niemandem etwas ist im Hochdeutschen nur eine Verneinung, im Mittelhochdeutschen ist es niemand nicht eine doppelte Verneinung. Aber das bleibt weiter logisch ein verneinter Satz, obwohl dieses Minus, Minus da drin steckt.
Wenn man Ihr Buch anschaut in der Gliederung, in den Kapiteln, wenn ich es jetzt zähle, also Vorwort, und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Kapitel, darf ich es mal nennen. Zum Schluss gibt es noch ein längeres Kapitel zum quasi Grundwortschatz und einen kleinen Anhang. Was hat Sie bei Aufbau und Gliederung des Buches geleitet?
Also das ist ziemlich subjektiv gegliedert. Ich wollte ja eben die Verbindung von Sprache und Mentalität zeigen und da habe ich einfach das ausgewählt, was mir aufgefallen ist im Bayerischen. Also die bayerische Gelassenheit schließt an die Formel, die wir alle kennen, passt schon. Das heißt, ich habe es im Buch parallelisiert, im Norddeutschen sagt man das nicht. Da würde man, wenn man das Gleiche ausdrücken will, wahrscheinlich sagen, alles klar. ist in Ordnung. Aber alles klar heißt ja dann wirklich, es ist alles geklärt. Aber im Bayerischen, wenn man sagt, passt schon, dann klärt man gar nichts. Sondern da ist man zufrieden mit dem, wie es ist. Und geht weiter zu dem, was wichtig ist. Solche gedanklichen Klammern waren eigentlich für die Auswahl der Kapitel das, was mich geleitet hat.
Da ist das Vorwort dazu erhellend, finde ich. Wenn ich kurz noch vom Anfang zitieren darf, ich habe es ja vorhin schon angesprochen, dass Sie viele, viele Jahre als Professor in Münster und Göttingen unterwegs waren. Und da heißt es, wenn jemand, der in München geboren wurde und im Oberland aufgewachsen ist, nach über 30 Jahren in der Fremde in die Heimat zurückkehrt, dann erscheint ihm vieles scheinbar Vertraute in einem neuen, überraschenden Licht.
Ja, 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 das ist eine Erfahrung, die ganz grundlegend ist dabei. Als junger Mensch, es geht, glaube ich, allen so, will man raus in die Welt. Und da stört eigentlich das, was man zu Hause erfahren hat. Das sind die Eierschalen, die man abstreift. Und wenn man dann viel gesehen hat, viel erlebt hat und zurückkommt, ich war völlig überrascht selber für mich, dann ist das, was man hinter sich gelassen hat, plötzlich kriegt eine neue Beleuchtung und man sieht die Bedeutung der Dinge, die man hinter sich gelassen hat. Ganz anders und viel intensiver.
Sie machen zur Einleitung auch eine sogenannte ethnografische Vorbemerkung oder beziehungsweise technische Vorbemerkung. Und das kommt natürlich aus profundem Munde, der sich 30 Jahre mit mittelhochdeutscher Literatur und deutscher Literatur als Akademiker beschäftigt hat, wo Sie sagen, dass man im Grunde genommen den Dialekt gar nicht verschriftlichen kann.
Man kann ihn verschriftlichen, aber das ist eine künstliche Veranstaltung. Es hat sich auch niemand drum gekümmert.
Da gibt es ja immer viele Diskussionen. Ja, Mundartdichter, ja, die sich dann fast schon streiten, wie man was in Buchstaben gießen soll, was ja, mundartlich ja, so ja, und so klingt.
Ja, ja, aber daran kann man ja schon sehen, dass die Schrift eine sekundäre Geschichte ist. Die Sprache, nicht nur die Mundarten, die Sprache lebt mündlich. Und dann braucht man halt wenn man das sozusagen verdauen will, das Mündliche schwebt ja weg, wenn man das verdauen will, braucht man irgendein Zeichensystem, um das festzuhalten. Und wenn es da keine normierende Instanz wie im Hochdeutschen gibt, dann gibt es verschiedenste Möglichkeiten, das schriftlich zu machen. Und im Bayerischen ist es so, es gibt nicht den Siebs, der die
also so ein Ausspracheduden, genau, das sind die großen Instanzen.
Regeln, ja, der die Regeln für die Aussprache festlegt. Das sind dann auch willkürliche Festlegungen. Aber Festlegungen, die gibt es im Bayerischen nicht. Und deswegen kann man natürlich in meinem Buch, das ist ja auch Schrift, da mache ich das auch irgendwie. Aber ich habe halt in diesem Vorwort das gesagt, dass das jeweils mein schriftliches Zeichensystem ist und dass man das auch anders machen könnte. Mhm. Muss man erklären, wie man es macht, aber dann gilt da eins genauso wie das andere.
Könnte man sagen, dass so gesehen eigentlich nur ein Dialektsprecher auch Dialekt lesen kann, vernünftig vorlesen kann?
Ja, da ist was dran, ja.
Weil wenn jemand des Dialektes nicht mächtig ist, dann hilft mir ja die Verschriftlichung, die paar Buchstaben helfen mir ja auch nichts, dass ich jetzt vielleicht wie in Cuxhaven reden soll in Flensburg.
Klar, das merkt man ja immer. Also wenn nicht Bayern bayerisch reden, dann haben die das ja meistens aus schriftlichen Quellen und dann kommt halt nicht Liab raus, sondern Liab.
Und, oder ein Boarischer.
Oder ein Boarischer, ja, ja. Ist ganz klar, man muss schon bestimmte Kenntnisse haben.
Dann gehen wir mal in den Kapiteln weiter nach der nächsten Musik, weil da findet man so schöne Kapitel wie aber drei Reden tut man keiner. Jetzt bin ich das, muss man mir nachsehen, dass ich natürlich als Allgäuer das nicht scheitere am Bayerischen. Aber es geht unter anderem um die bayerische Aufsässigkeit, um den bayerischen Humor. Es geht auch um Stubenmusik, die doppelte Verneinung haben wir schon ein bisschen angesprochen. Und auf den schönen bayerischen Konjunktiv kommen wir auch noch. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch mit Klaus Grubmüller. Und wir kriegen Einblicke in sein neues Buch, Bayerisch Gritt, Bayerisch Glippt. Er erklärt anhand der Besonderheiten der bayerischen Sprache, unter anderem auch die bayerische Mentalität und räumt, wie ich finde, auf sehr angenehme, unaufdringliche Weise, aber fundiert mit einigen Klischees auch auf. Und auf der anderen Seite möchte ich sagen, bedienen Sie sie vielleicht doch ein klein bisschen, wenn man jetzt beispielsweise so einen Titel findet für ein Kapitel, eben aber drei Reden dort mal keiner, die bayerische Aufsässigkeit.
Natürlich benütze ich oder bespreche ich Klischees, denn es ist ja schon so, dass manche Klischees auch eine Basis haben und einen Grund, warum sie so entstanden sind. Dass der Bayern nicht ganz einfach zu handhaben ist, ist, glaube ich, nicht neu. Und bei mir geht es ja darum, dass im ersten Kapitel die bayerische Gelassenheit besprochen wird. Also man lehnt sich zurück und lässt die Dinge auch geschehen, wie sie sind. Aber die gegensätzliche Bewegung gibt es eben auch. Die Beharrlichkeit auf dem, was man selber will und weiß und für richtig hält. Aufgehängt habe ich diese Geschichte an einer Sache, die ja sehr auffällig ist, aber wenig besprochen. Echter Bayer, ein Oberlandler, der auf sich hält, der trägt Hut zur Tracht. Und den Hut, den tut er auch nicht runter, wenn er in geschlossenen Räumen ist. Im Wirtshaus, die Musikanten, aber auch das Publikum, die Männer, hat seinen Hut auf. Und ob sie das jetzt gehört oder nicht, das ist Wurscht. Es gehört einfach zum Auftreten eines bestimmten Typs von Bayer, einem, der sich als Bayer definiert, dass er im geschlossenen Räumen, nicht bloß im Wirtshaus, mit Hut sich verhält. Das habe ich bloß als symbolischen Aufhänger genommen gegen den Strich arbeiten. Und das kann man dann weiter verfolgen. Ich bin dann gelandet bei der Wildererverehrung in Bayern. Also einer der großen Volkshelden ist ja der Wilderer Jännerwein, der von einem feigen Jäger, das ist auch der feige Jäger, ist der, der sich ans Gesetz hält, von einem feigen Jäger erschossen worden ist. Aber diese Robin Hood-Mentalität, die ist fest verwurzelt, auch in der Musik. Also Stubenmusi, viele von den Liedern feiern den Wilderer. Bisschen auch den Jäger, aber die meisten schon den Wilderer.
Herr Grubmüller, Sie beschreiben in Ihrem Buch Bayerisch geritt, Bayerisch gelebt in verschiedenen Kapiteln bayerische Mentalität. Sehr behutsam, wie ich finde, sehr einfühlsam, teilweise auch kritisch, aber immer mit Liebe, da und dort auch mit einem gewissen Stolz auf die bayerische Heimat. Unverkennbar rausgehört hat man jetzt schon hier beim Krautensepp den Stolz auf sein Oberland.
Ja, und auch ein Beispiel für die Unabhängigkeit. Ich meine, der Krautensepp kann ja definitiv nicht singen. Aber das stört den überhaupt nicht. Er singt auf seine Weise und präsentiert seinen bayerischen Stolz, klar.
Und natürlich auch gekoppelt mit bayerischem Humor oder mit Humor.
Ja, und zwar auch ein gutes Beispiel für skurrilen Humor. Ich meine, das weiß er selber, dass die Lederhosen jetzt nicht das gehypte Element ist, aber er macht was draus. Und das ist das Skurrile, aus Kleinigkeiten sowas zu machen.
Aber Skurrilität und Anarchie, so heißt ein Kapitel in Ihrem Buch, der bayerische Humor.
Ja, ich finde den schon sehr skurril, ja.
Beispiele?
Also Beispiele, die auch im Buch vorkommen. In Benediktbeuern gibt es, glaube ich, jedes Jahr ein Treffen von Menschen, die das Gras mit der Sense mähen. Das ist jetzt ganz harmlos, aber die machen daraus eine Wissenschaft. Und zwar mit vollem Bewusstsein dessen, dass das ein Schmarrn ist. Sie treffen sich zum Kongress der Sensologen. Bloß weil die mit der Sense mähen, sind Sensologen und karikieren damit natürlich den übertriebenen wissenschaftlichen Anspruch vieler Menschen. Aber das setzt sich ja weiter fort, wenn man in der neueren Literatur über skurrile Texte reden will, landet man unweigerlich bei Achternbusch zum Beispiel, einem Urbayern, der sich ahlt in sinnlosen oder auf den ersten Blick sinnlosen Wort- und Satzverknüpfungen. Mhm. Oder der Humor von Karl Valentin, das ist ja kein Bayer, aber er hat sich da schon sehr gut eingefühlt.
Sie schreiben in dem Kapitel, Karl Valentins Humor gilt nicht als typisch für Bayern, ja. Er ist es aber doch.
Ja, er ist es doch, eben wegen dieser Skurrilität. Da gibt es wenig außerhalb Bayerns, was man dem gleichsetzen kann. Also so Geschichten wie von dem Goldfisch oder irgendeine Geschichte in der Sendlinger Straße. Da wird Möbelstück transportiert und da wird beschrieben, wie das in der Sendlinger Straße in diesem Haus aussieht. Und da sagt er, da geht eine Treppe rauf und dann stutzt er und sagt, aber die Treppe geht auch wieder runter. Das ist sozusagen hintersinnig, aber wirklich auch skurril.
Das, ja, es kommt auch, den Polt erwähnen Sie ja auch zum Beispiel. Natürlich auch hier nochmal ein kleines Zitat vom Krautensepp drunter. In Heilbrunn sitzt der Aff in der Sonne. Bis der Bratel trinkt, dann Wein, so ein Aff möchte sein.
Ja, das ist auch ein typischer Fall. Das ist ja nichts Besonderes. Aber dass in Heilbrunn ein Aff rumsitzt, ist nicht der Realität geschuldet, sondern dem Einfallsreichtum und dem Humor vom Krautensepp.
Der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit Klaus Grubmüller und Einblicke in sein Buch Bayerisch geritt, Bayerisch gelebt, erschienen beim Volk Verlag. Ein Kapitel widmen Sie, Herr Grubmüller, auch der bayerischen Eigenständigkeit und der bayerischen Sprache. Über die doppelte Verneinung haben wir ja vorhin schon ein bisschen was gehört. Ein großes Merkmal, was gerne zitiert wird, was auch in Ihrem Buch nicht fehlen darf, das ist der Konjunktiv im Bayerischen. In dem Fall der Konjunktiv 2. Vielleicht das prominenteste Beispiel, was Sie hier auch zitieren, das ist aus den Rosenheim-Kops. Das hat die Marisa Burger hier als in HBDR, als Frau Stockl auch schon zum Besten gegeben, wenn jede Folge dieser Serie anfängt mit Es gabert ein Laich.
Ja, es gabert ein Laich.
Tut's aber nicht. Doch, tut's eben schon.
Tut's schon.
Ja, eben. Das
tut's schon. Man würde es ins Hochdeutsche übersetzen, vielleicht mit Es würde eine Leiche geben. Aber das ist irreal. Das heißt ja, es gibt eigentlich keine. Aber Frau Stockl will natürlich sagen, es gibt sehr wohl eine Leiche und ihr müsst jetzt dahin und das untersuchen. Also, es wird der Konjunktiv verwendet, um ein Faktum, ein klares Faktum zu benennen. Und das gibt es im Alltag auch, wenn der Metzger sagt, ein Ochsenschwanz war da, dann heißt es nicht, dass der da wäre und eigentlich nicht da ist, sondern ist es die Mitteilung, dass du jetzt kommen sollst und deinen Ochsenschwanz abholen. Oder ein Auto war fertig aus der Autowerkstatt, auch die Mitteilung, es ist fertig und du kannst dein Auto holen. Wie soll man es deuten, warum so? Meine Lösung ist, dass es eine Art der Höflichkeit ist, nicht mit Faktenmitteilung dem Gegenüber irgendetwas unter die Weste zu drücken, sondern mit der Möglichkeit, es sei so, dem Gegenüber die Möglichkeit zu lassen, selber zu entscheiden, ist es jetzt so, ich darf das entscheiden und nicht mein Gegenüber haut mir da irgendwelche Fakten vor die Brust. Und das gibt's diese Art von Feinfühligkeit, von umständlichem Formulieren, gibt es im Bayerischen auch sonst. Also wir haben ja eine ganze Reihe von Abtönungspartikeln, die nichts anderes bedeuten als...
Das müssen Sie nochmal erklären, Abtönungspartikel, ja.
Kommt. Also das ist Feische. Dieses Fei hat keine andere Funktion, als das Faktum ein bisschen zu entfernen, ein bisschen aus der direkten Mitteilung in eine indirekte, höfliche Form zu entfernen, distanzieren. Und gibt da anderes.
Also das wäre mal, wenn man es unphilologisch beschreiben will, ein Füllwort halt einfach, wenn Sie sagen,
ein Füllwort, das die Aussage, wie soll man sagen, abtönt eben, also weniger direkt macht. Mhm. Weniger direkt. Mhm. Oder auch heute. Also hochdeutsches Halt, das ist heute so. Es ist so, wäre die direkte Aussage. Aber es ist heute so, da ist ein gewisses Bedauern, ein gewisses Sentiment mit dabei, das die Sache auch etwas gefühliger macht.
Ihr Buch ist natürlich eine Fundgrube, wenn man sich fürs Bayerische interessiert, ob man jetzt selber Bayerisch spricht oder eben auch nicht, wie ich zum Beispiel. Würden Sie jetzt aber auch sagen, oder aus Ihrer Erfahrung nach, dass diese Beobachtungen, die Sie da schildern, dass die nicht auch für viele andere Mundarten zutreffen können?
Soweit ich andere Mundarten kenne, prinzipiell gibt es das natürlich überall, aber im Deutschen fallen mir wenige Mundarten ein, die so reiche Möglichkeit haben, indirekte Botschaften zu senden. Vielleicht im Plattdeutschen, da könnte es am ehesten sein. Fällt mir kein Beispiel ein, aber das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Aber es ist im Bayerischen schon besonders massiert.
Mhm. Herr Grubmüller, der Schwabfranzi wird in Ihrem Buch auch erwähnt, und zwar im Kapitel Stubenmusik. Danach kommt noch ein Kapitel zum Jodeln. Und ich habe gestaunt, wie der Medievist hier zwei nun denn musikalische Themenkreise behandelt und aber auch das Ganze volkskundlich verbindet. Wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie viele Namen, der Volksmusikfreund wird vieles da wiederfinden, wo Sie Annette Thoma, Georg von Kaufmann oder eine ganze Reihe von in der Szene bekannten Namen, ob das der Müllner Peter ist aus Sachrang oder der Alois Sterzl aus Großmehring oder der Grassl oder und. Oder Orgelhandschriften vom Landsberger Pfarrorganisten Johann Anton Kobrich. Haben Sie sich da orientiert?
Also das ganze Kapitel ist fast eines der Wurzeln meiner Freude am Bayerischen. Ich war vollkommen verblüfft, wie reich die Volksmusik in Bayern ausgestaltet ist und wie stark sie auch im Alltag immer noch verwurzelt ist. Ich finde das einen musikalischen Reichtum, den man außerhalb von Bayern eigentlich nirgendwo so findet.
Das darf man getrost so nehmen und auch als Kompliment nehmen, weil das einer sagt, der 30 Jahre Professor in Münster und Göttingen war und ein bisschen andere deutsche Lande auch kennengelernt hat.
Ja, ja, und deswegen war ich wirklich begeistert davon, was sich hier immer noch tut und wie das auch gepflegt wird. Und meine Kenntnisse kommen einfach aus dieser Begeisterung. Ich habe, seit ich wieder hier bin, CDs, Aufnahmen, alles Mögliche gesammelt und habe mir das halt auch einverleibt aus Neugier, wer, wie, wo, was da tätig ist und vor allem, wie das dann auch weiter gepflegt und praktiziert wird. Es ist Neugier, die mich da getrieben hat und die mich dann auch noch dazu angestiftet hat, in einem Anfall von Alterswut anzufangen, Zither zu lernen. Das ist ein spezielles Kapitel, aber ich mag diese Musik und ich möchte auch dabei sein.
Sagt der Klaus Grubmüller. Heute zu Gast in Habe die Ehre mit Einblicken zu seinem neuen Buch Bayerisch gerät, Bayerisch gelebt, erschienen im Volk Verlag. Es geht über bayerische Gelassenheit, Stubenmusik, die doppelte Verneinung und andere Raritäten. Herr Grubmüller, vielen Dank für Ihren Besuch.
Ich bedanke mich auch. Es war nett und ich würde mich freuen, wenn sozusagen meine Freude am Bayerischen irgendwie auf diese Weise auch weitergegeben würde.
Davon darf man ausgehen. Und der passionierte Zitterspieler im Alter, der kriegt jetzt zum Ausklang die bayerische Almusi mit dem Veteranenmarsch. Eine gute Zeit, für Gott.
Dankeschön, war nett.